Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Deutschland macht die Hausaufgaben zwar spät, aber die werden gemacht. Also ein bisschen, wenn die Eltern nochmal sagen, jetzt komm, jetzt müssen wir aber da nochmal kurz vorm Abendessen Hausaufgaben fertig machen. Nee, egal. 6:3 Sieg am Ende gegen Großbritannien im letzten Gruppenspiel. Aber die Wahrscheinlichkeit aufs Viertelfinale, wir sprechen vor den Spielen am Mittwoch, ist sehr, sehr gering. Grüße nach Zürich, Bernd Schwickerath.
Grüße, Herr Fetzer. Übrigens habe ich die Hausaufgaben am liebsten früher im Bus gemacht, auf dem Weg zur Schule. Habe ich überhaupt abgeschrieben dann.
Auch gut. Mir ist halt bloß die Frage, bei wem dann, also wer da bei Deutschland dann bei wem abschreiben würde im Bus.
Ja. Und ob man dann damit endet, dass man hier mit so einem komischen Vogel ständig Podcast macht, vielleicht hätte ich doch mehr aufpassen sollen in der Schule. Ja, na gut.
Wahrscheinlich. Ja. Zunächst müssen wir sagen, dass wir gestern im Podcast und auch in den drei Gedanken diesen Tie-Breaking Procedure falsch erklärt haben. Also tatsächlich haben wir gesagt, es könnte noch einen Dreiervergleich geben mit USA und Österreich. Weil aber die Österreicher in diesem Dreiervergleich die wenigsten Punkte hätten, gäbe es nur noch einen Zweiervergleich zwischen Deutschland und den USA. Und den hat Deutschland ja verloren im direkten Duell. Also, einzige Möglichkeit am Mittwochvormittag, besteht diese Möglichkeit noch, dass Deutschland ins Viertelfinale kommt, ist, wenn Lettland gegen Ungarn verliert, weil dann wäre Deutschland vor Lettland.
Und zwar glatt, noch nicht mal irgendwie nach Verlängerung, weil dann hätten die Letten ja zumindest einen Punkt geholt, hätten genauso viele Punkte wie Deutschland, aber den direkten Vergleich gewonnen.
So sieht es aus. Also bedeutet, Deutschland muss hoffen auf Schützenhilfe. Sehr unwahrscheinlich, dass sie weiterkommen. Was sagen wir zum Spiel gegen Großbritannien? Das war so das, glaube ich, das klassischste Sommer-Eishockey und eigentlich ein Trainingsspiel, was man sich vorstellen kann.
Ja, ich glaube, einen Check habe ich nicht gesehen im Spiel. Tempo hat man hin und wieder mal gesehen, wenn eine der beiden Mannschaften gesagt hat, ach stimmt, ich habe ja Füße. Und sonst... Boah, ich meine, die Deutschen haben, also was man den Deutschen lassen muss, nach einem etwas schwierigen, schleppenden Beginn haben sie zumindest schöne Schüsse ausgepackt. Also der von Tiffels war schön, der von Wagner war schön, der von Eder war schön. Also das sah ganz gut aus, aber ich gebe dir völlig recht, es war irgendwas zwischen Testspiel und Trainingsspiel.
Ja. Erstes WM-Tor von Andi Eder, erstes WM-Tor von Fabio Wagner, das noch so als Chronistenpflicht, also das war dann auch noch positiv. Aber also als Moritz Seider den Treffer von Alex Karacun mit einem schönen Solo von der blauen Linie bis zum Torraum, aber natürlich auch ohne Gegenwehr bis dahin. Also
Hahnstange, fiel mir ein das Wort. Kennt genau, das noch?
Das vorbereitet hat, war entweder zu dem Zeitpunkt oder kurz vorher eingeblendet, die Expected Goals von Großbritannien 0,00. Und das war die 14. Minute. Also da war einfach gar nichts. Man muss einfach auch sagen, Deutschland hat teilweise Tore herausgespielt aus dem Set-Breakout hinten raus. Also das Tor von Eder zum Beispiel, das ein Pass hinten raus, dann Laufduell, ja, mit 2 oder 3 Metern Abstand in der neutralen Zone und dann der Querpass des einen Briten auf den anderen und dann ein freier Schuss. Also wo alle 10 Feldspieler auf dem Eis sind, Aufbau hinten raus und du musst keinen wirklichen Zweikampf führen. Insofern ist das einfach ein Klassenunterschied.
Ne? Ja, und ich mache beiden Mannschaften keinen großen Vorwurf. Die Deutschen wussten, wir gewinnen das eh. Und die Briten wussten, wir sind schon abgestiegen. Und ja, ich finde, dafür haben sie sich sogar noch ganz gut von ihren Fans verabschiedet. Ich finde, mit den Toren, mit den beiden am Ende, das hat noch echt nochmal für Freude gesorgt bei den britischen Fans. Und das waren gar nicht so wenige. Also die waren wirklich lauter als die deutschen Fans auf während des Spiels. Die haben sich eigentlich schon Spaß draus gemacht, dass sie nochmal dabei sind, nochmal gegen eine vermeintlich große Nation spielen und da sogar 3 Tore schießen dürfen, war ja nicht unbedingt zu erwarten, weil sie ja im kompletten Turnier vorher nur 4 gemacht hatten. Spricht auch nicht unbedingt für die deutsche Mannschaft, aber wie gesagt, unter den Voraussetzungen wäre das jetzt der erste Spieltag gewesen, hätte das wahrscheinlich 2-stellig ausgehen können.
Ja, wobei Deutschland hat das erste Drittel mit 3-0 gewonnen und die anderen beiden Drittel hat man unentschieden gespielt. Also das sollte eigentlich auch nicht der Anspruch sein, dass man von 2 Dritteln oder von 3 Dritteln nur 1 gewinnt gegen Großbritannien.
Genau, aber ich glaube, das eine hat das andere bedingt. Ne? Also wenn es dann nicht schon so hochgeführt, wenn Deutschland nicht schon so hochgeführt hätten, hätten die wahrscheinlich auch anders gespielt.
Ja. Wir hören das Fazit von Harry Kreis zur Gruppenphase.
Ein stabiles, solides Gruppenphase. Wir sind gut in das Turnier gestartet. Ich glaube, unsere Special Teams am Anfang hätten wir ein bisschen mehr PS auf die Straße bringen können. Jetzt im Rückblick, gerade gegen die Letten, die 2 Powerplay-Tore gegen uns geschossen haben. Das sind sicher so the game of inches, die Kleinigkeiten, die dann uns jetzt so ein bisschen eingeholt haben.
Ist mir zu positiv. Es waren übrigens auch nicht 2 Gegentore in Unterzahl gegen Lettland, sondern 1. Aber das ist mir zu positiv. Also stabil war das nicht. Und die Special Teams waren einfach über die komplette Gruppenphase einfach schwach. Also selbst gegen Großbritannien hat Deutschland jetzt den Special Teams Battle verloren. Ja, kein Tor in Überzahl. Es war eine Überzahlsituation. Und in der Powerplay-Situation hat Deutschland einen Schussversuch abgegeben und der ist geblockt worden von Andi Eder. Davor war mal ein Aufbaufehler von Leon Gawanke. Es war mal, als Deutschland im Setup war, ein Querpass von Marc Michaelis, der ungefähr 3 Meter am Schläger von Lukas Reichel vorbeigegangen ist. Da hat sich Reichel die Scheibe geholt, weil es war Überzahl und wenig Druck von den Briten. Und dann spielt er halt einen Fehlpass in Richtung blaue Linie. Also die Special Teams waren einfach über die komplette Gruppenphase schlecht, gegen Finnland 0-2 verloren in Special Teams Battle, gegen Lettland 0-1, gegen die Schweiz 0-3, da ja sogar ein Gegentor kassiert in eigener Überzahl. Nur gegen Ungarn ein Tor geschossen in Überzahl, keins kassiert, und gegen Österreich 2 Tore geschossen, keins kassiert, war die Bilanz da positiv, und ja, gegen die USA hat es überhaupt kein Überzahltor gegeben. Aber unterm Strich haben wir ein Powerplay von 17,65%. Das hört sich jetzt gar nicht so schlecht an, aber es ist ja auch ein Turnier, wo normalerweise die Zahlen höher sind. Also das ist immer noch der 5. schwächste Wert und natürlich der schwächste Penalty-Killing mit 50%, 6 Gegentore in 12 Situationen.
Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist Wahnsinn, wenn du überlegst, was du da für 3 Gegner hattest, dass du bei 50% bist. Und ich fand auch die Aussage komisch, wir haben gut begonnen. Also ich fand das Finnland-Spiel jetzt nicht so doll. Es war jetzt keine Vollkatastrophe, Finnland ist ja auch gut, aber gut begonnen, finde ich, ist was anderes, weil danach kam Lettland, danach kam die Schweiz. Also richtig begonnen hat das Turnier für die deutsche Mannschaft eigentlich erst mit dem USA-Spiel.
Ja. Wobei vielleicht so die Finnland-Leistung oder die Leistung im Finnland-Spiel fast noch die beste der ersten drei.
Ja,
beste der ersten drei, genau. Und dann musst du halt natürlich auch sagen, wenn du einmal so gegen Finnland gespielt hast, dann musst du halt vielleicht auch schauen, dass du dann ja das auch eben gegen Lettland so weiterziehst. Nochmal kurz zum Thema Special Teams, auch Christian Künast hat sich dazu geäußert, der Vorstand Sport des DFB.
Für mich der Hauptpunkt war eigentlich jetzt so auch die Special Teams auf diesem Niveau, die müssen funktionieren und die machen einen Unterschied, und das hat man gesehen in Lettland, das hat man 2-0 verloren, da hat Lettland ein Powerplay noch geschossen, wir haben noch keins geschossen, und das hat man auch in anderen Spielen gesehen, das war einfach für uns jetzt der größte Unterschied in diesem Turnier, aus meiner Sicht, ohne dass ich jetzt schon eine tiefe Analyse gemacht habe, aber das ist jetzt so, was so ein bisschen hängen bleibt. Aber ansonsten ist, wie es auch vorher gesagt, wir sind eine Nation zwischen 7 und 12. Und wenn es gut läuft, kann es einmal weiter nach oben gehen. Wenn es schlecht läuft, kann es auch nach unten gehen.
Ja, also ich finde, den Satz kann man schon so sagen mit dem 7 und 12. Was mich natürlich ein bisschen daran stört, ist, dass das vor ein paar Jahren ganz anders klang. Ne? Zugegebenermaßen nicht von Christian Künast, der hat damals schon, als Deutschland nach der Silbermedaille 23 auf Platz 5 war, da hat er schon gesagt, naja, 5, da sind wir eigentlich nicht. Aber es gab doch relativ viele Leute, die auf dieser 5 ziemlich rumgeritten sind und dann doch auch mit Blick auf Olympia 18 und das Halbfinale 21 dann irgendwie sich schon so gedacht haben oder das nach außen hin kommuniziert haben, dass Deutschland jetzt im Konzert der ganz Großen mitspielt. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und deswegen ist es mir dann auf der anderen Seite zu einfach, jetzt so zu sagen, ja gut, ist ja nur eine Momentaufnahme, so ein Turnier oder auch 2 Turniere. Weil das Wort Momentaufnahme habe ich damals, als es deutlich besser lief, nicht so aufgehört. Da schien das irgendwie jetzt richtig zu sein, dass Deutschland da oben hingehört. Wenn Deutschland dann wieder schlechte Turniere spielt, ist es eine Momentaufnahme. Das ist mir zu einfach.
Ja, du hast es schon gehört, das Wort Momentaufnahme, nämlich hier im Podcast haben wir es auch immer
gesagt. Ja, ja, wir haben das mal gesagt.
WM23 ist genauso eine Momentaufnahme gewesen und irgendwie ist ja jedes Jahr für sich eine Momentaufnahme, ja.
Ja. Aber trotzdem gibt es Trends, oder?
Genau, und wenn du mehrere Momentaufnahmen hintereinander legst, dann entsteht ein Trend und der ist aktuell nicht gut. Dieses 7 bis 12 würde ich tatsächlich einfach, also das ist ja auch Fakt, das würde ich auch unterschreiben.
Ja, klar.
Ich finde trotzdem, dass jetzt, klar, du willst jetzt natürlich auch nicht groß Sprüche klopfen, wenn du das Viertelfinale verpasst oder sehr wahrscheinlich verpasst, aber irgendwie ist das für mich schon eine Rückentwicklung, auch so von der Außendarstellung her. Denn ich dachte eigentlich so, die große Entwicklung unter Marco Sturm damals war einfach, Deutschland ist aktiver und geht auf jeden Fall in jedes Spiel rein, um es auch zu gewinnen oder um sich eine Chance zu geben, es zu gewinnen. Und da geht es für mich vor allem mit dem um den Mindset und vielleicht auch ja um den Einsatz, um das Thema, wie präsentiere ich mich gegen stärkere Gegner, wie gehe ich auch in dem Vorcheck. Es hat sich aus meiner Sicht so ein bisschen entwickelt in Richtung, ja, jetzt haben wir dann mal Silber geholt und jetzt können wir auch spielen gegen diese größeren Mannschaften und die vielleicht auch teilweise spielerisch dominieren. Nein, das geht nicht und das wird auch nie wahrscheinlich so sein. Aber du siehst an Nationen wie der Slowakei, an Lettland zum Beispiel, jetzt Norwegen in der anderen Gruppe, ja, wenn du trotzdem mit der Anspruchshaltung reingehst, okay, wir wollen ins Viertelfinale und gegen jeden Gegner Gas gibst und dann deinen Weg findest, so Eishockey zu spielen, dass das klappt, dann kann es auch funktionieren. Und ich finde jetzt gerade bei diesem Turnier, und da spielt die Challenge gegen die USA, die nicht genommene, für mich noch so ein bisschen mit rein auch, Deutschland macht sich kleiner momentan, als man ist. Und ich meine jetzt gar nicht so, ja, wir sind Top 6, so groß muss man sich machen, das wäre auch wieder Quatsch. Aber einfach so mit, wir wehren uns da einfach mehr und lassen Dinge nicht über uns ergehen.
Ja, und ich finde, es ist auch ein bisschen das wahr geworden, was Moritz Müller vor dem Turnier befürchtet hatte. Erinnern wir uns an den Satz, dass er sagte, er hofft, dass es nicht so eine komplette Rückentwicklung gibt, weil, ne, also nochmal ausgehend davon, dass es ja bei Olympia diese Identitätsdebatte gab, so, was steht das deutsche Eishockey eigentlich, wie spielen wir denn eigentlich, haben wir zu sehr aufs spielerische Element gesetzt, sind nicht erstmal harte Arbeit und Laufen und kompakt sein irgendwie erstmal die Grundvoraussetzung für alles? Ja, sind es, aber Müller hat ja damals gesagt, was heißt damals, vor 3 Wochen oder 2 Wochen gesagt, er hat so ein bisschen Sorge, dass man das Rad zu sehr zurückdreht und irgendwie den Puck zu sehr hergibt. Und ich fand es spielerisch bei diesem Turnier bis auf die erste Reihe schon sehr bieder. Da wurde wieder sehr, sehr viel tief gespielt und einfach hinterhergerannt. Also wirklich mal ein Clean Entry oder grundsätzlich mal mit dem Puck am Schläger ist ja relativ wenig passiert. Und ja, ich verstehe das gegen gewisse Mannschaften, wo man sagt, da können wir nicht auf Augenhöhe mitspielen, da müssen wir eher auf Raumgewinn als auf Puckbesitz gehen, das ist alles in Ordnung. Aber selbst gestern gegen Großbritannien gab es ja wirklich viele Momente, wo ich dachte, Junge, jetzt geh doch mal an einem vorbei. Und da wurde trotzdem wieder tief gespielt. Also das hat mir alles nicht gefallen, muss ich sagen.
Ja, aber andererseits wäre es vielleicht dann in anderen Situationen, in anderen Spielen mal ratsam gewesen, tief zu spielen. Und also es ist ja immer die Frage, du kannst ja auch dominieren, indem du tief spielst und dann den Zweikampf gewinnst hinter dem Tor,
ja, genau,
die Scheibe zurückholst.
Halt,
es ist halt, geht um die
so
richtige Entscheidung.
Spielst, dass dann einer gegen zwei steht,
ja,
und den Puck verliert.
Ja, ne? Ungünstig. Ja, diese Gesamtsituation, natürlich hat man die Silbermedaille von 2023 noch im Hinterkopf und ja, das hat auch Moritz Seider nach dem Spiel angesprochen, ob das für die Wahrnehmung auch der Qualität des deutschen Eishockeys so förderlich war.
Ich denke, die letzten Jahre haben wir auch einfach ein bisschen überperformt. Ich glaube, wir waren sehr, sehr privilegiert mit tollen Ergebnissen, die wir eingefahren haben. Wo auch einfach ab und an noch ein bisschen Glück dabei war. Vielleicht haben wir uns das auch die letzten Jahre nicht genug erarbeitet. Daran glaube ich sehr oft, dass man für sein eigenes Glück verantwortlich ist. Und ich glaube, das war dieses Jahr auch der Fall. Ich denke, es ist sehr, sehr viel möglich gewesen. Aber wenn du einfach zu viele individuelle Fehler machst, dann wird es schwer.
Ja, im Magenta Sport Interview hat Moritz Seider dann auch nochmal gesagt, er hat tatsächlich so ein bisschen, ja, wollte es dann nicht sagen, aber hat irgendwie so kurz angesetzt, verschenkt, ja, also verschenkte Zeit. Dann hat er gesagt, naja, nicht verschenkte Zeit, hat er sich selber nochmal korrigiert, aber er hat dann auch gesagt, also wir müssen da schon bei uns anfangen und er hat sich selber dann auch angesprochen. Er hat gesagt, ich muss auch bei mir anfangen. Also da hat gewohnt selbstkritisch und ich finde, er hat auch bei diesem Turnier oft die richtigen Worte gefunden, weil er Dinge, die ja nicht gut gelaufen sind, auch klar angesprochen hat.
Absolut, wir haben es ja in den 3 Gedanken schon geschrieben, er ist jetzt wirklich der Kapitän dieser Mannschaft, er ist der, der spielerisch vorangeht, er ist der, der nach den Spielen oder vor den Spielen in den Interviews vorangeht, er ist 0,0 mit irgendwas zufrieden und natürlich ist das auch ein schmaler Grat. Man kann natürlich auch dann so als der ewige Nörgler dastehen, der mit nie was zufrieden ist und die Stimmung runterzieht. Aber ich empfinde das gerade bei Seider überhaupt nicht so. Ich finde, der sagt genau die richtigen Sachen und hat auch völlig zu Recht bei diesem Turnier jetzt davon gesprochen, dass es eine verpasste Chance ist, weil gucken wir mal bitte, wie die anderen Nationen hier aufgestellt sind. Die Schweiz und Kanada lassen wir mal außen vor, die haben wirklich sehr starke Mannschaften dabei für WM-Verhältnisse. Finnland auch, gerade mit Blick darauf, dass die Finnen ja schon mit deutlich unprominenteren Mannschaften Titel geholt haben. Aber wenn wir die Schweden sehen, wenn wir die Tschechen sehen, wenn wir die Amerikaner sehen, wenn wir auch die Letten sehen, da sind schon sehr, oder die Slowaken, da sind schon sehr viele Teams, die auf sehr viel verzichten müssen und die du in der Besetzung meiner Meinung nach schlagen musst oder zumindest auf Augenhöhe mit denen mitspielen solltest. Und das hat Deutschland nicht getan und scheidet deswegen jetzt völlig zu Recht aus, wenn es denn so kommt, gehen wir jetzt mal nicht von einem Wunder aus. Und ich finde, da kann man sich dann auch mal insgesamt selbst hinterfragen, ob das denn so ein gutes, oder wie hat Harry Kreis gesagt, ein stabiles Turnier war.
Also schlagen musst, würde ich jetzt nicht unterschreiben, schlagen kannst oder schlagen solltest vielleicht, ja, aber schlagen
klar.
Musst.
Muss nicht,
unter dem Strich, also wenn wir jetzt über Schweden, Tschechien in der K.O.-Phase sprechen, wenn sie so bald kommen, ja, ist die Frage,
ja.
Auch USA, aber eben, also Lettland, klar, dann vielleicht auch Slowakei, so im Quervergleich, dann andere Gruppe. Und dann noch einmal, da sieht man halt, dass dann das aber auch ohne deren NHLer eigentlich ja irgendwie funktioniert und irgendwie Richtung Viertelfinale gehen kann und bei Deutschland hat jetzt in diesem Jahr nichts.
Ja, also richtig überzeugt finde ich, wenn wir mal die NHL-Leute rauslassen, haben im Endeffekt Kai Wissmann, der auch keinen guten Start wieder hatte. Das gleiche gilt für Marc Michaelis, der hatte auch keinen guten Start, war aber dann wirklich besser. Und natürlich Freddy Tiffels, ist auch klar, in der ersten Reihe da. Und dann wird es schon ein bisschen dünn. Ne? Wir können natürlich auch wieder generell über die Abwehrprobleme reden. Da war Seider, finde ich, ja, in Teilen wisst man, der Einzige, der wirklich auf dem Niveau überzeugen kann. Viele andere waren okay, so ein Erik Mick zum Beispiel war in Ordnung, Fabio Wagner in Ordnung, aber das ist mir auch dann nicht genug, in Ordnung zu sein, und über Leon Hüttl haben wir schon gesprochen, ich finde, der hat wieder ein schlechtes Turnier gespielt. Ja, die Abwehr bleibt das ganz große Problem, aber selbst im Sturm, ne, du hattest diese eine Reihe, dann wie gesagt, irgendwann ist Michaelis aufgewacht, aber das ist schon sehr, sehr wenig und sehr, sehr bieder teilweise auch. Ne? Ohne jetzt zu sagen, dass so ein Duff McFalls viel falsch gemacht hätte oder ein Alex E. viel falsch gemacht hätte. Aber da kommen halt auch selten die besonderen Sachen. Ne?
In der Abwehr, Leon Gawanke nach vorne, gut, auch wieder ein Tor geschossen. Jetzt geht es
nach vorne, Großbritannien. War der echt stark,
nach hinten hat er teilweise einfach, also hat er sich jetzt auch bei einem Gegentor von Großbritannien auch wieder überlaufen lassen, einen Pass, und da fehlt einfach die Gap-Control. Und das haben wir auch gesehen in den DL-Playoffs ja schon, dass das einfach, dass er die Stärken nach vorne hat, auf jeden Fall. Schauen wir nach vorne. Dann die Frage an Christian Künast, wie geht's jetzt weiter?
Wir machen eine ganz normale Analyse, wie immer, nach dem Turnier. Der Harry von sich, dann ich mit mir, dann setzen wir uns zusammen und dann legen wir unsere Sachen drüber, auch mit dem Rest vom Trainerteam. Und so machen wir es immer und das machen wir auch so. Und da brauchen wir Tage Zeit. Ich bin mit Sicherheit bis zum Wochenende hier auch, ich hoffe noch wegen uns, aber wenn nicht wegen Kongress, und dann geht nächste Woche ab Montag dann auch die Analyse los.
Das ist das Gleiche, was wir auch nach den Olympischen Spielen schon gehört haben. Und dann ist natürlich immer die Frage, was ist das Ergebnis dieser...
Ja, die haben wir nicht gehört.
Ja, genau. Nee, also weil dann hast du ja nachgefragt, Eric Rice hat Vertrag, auch für die nächste Weltmeisterschaft. Und du hast die Christian Künast die Frage gestellt, ist er auch 2027 bei der HEM-WM Trainer der deutschen Nationalmannschaft?
Über das, ich glaube, wir lassen uns die Sachen analysieren, aber über das brauchen wir jetzt sprechen, also kurz nach dem Spiel.
Also, da gab es noch keine Aussage dazu, auch noch
eine Frage. Ja, logisch. Ne? Aber, also einerseits muss ich die Frage stellen, andererseits ist auch klar, dass er nicht richtig beantwortet. Aber man muss sagen, den Rückenstärken sieht anders aus. Ne? Also er hat sich jetzt nicht hingestellt und hat gesagt, irgendwie, er hätte ja zumindest sagen können, sowas wie, der Harry hat Vertrag, davon gehen wir jetzt erstmal aus, aber wir gehen jetzt in die Analyse oder sowas. Ne? Aber er hat gar nichts in die Richtung gesagt. Ne? Also ja, ich weiß nicht, ob Harry Price noch eine sehr, sehr lange Zukunft beim deutschen Eishockey-Bund hat.
Ja, und den Satz kann man sich ja auch zurechtlegen vorher, weil man ja eigentlich davon ausgehen muss, dass die Frage gestellt wird. Also insofern kann man sich da auch mal ein, zwei Sätze so zurechtlegen und das dann ja machen. Ob er es jetzt bewusst eben nicht gemacht hat, ist die Frage. Oder also die Frage wird ihn jetzt nicht überrascht haben, denke ich mal, nach der Zukunft von Harry Kraus, wenn du auch im Viertelfinale ausscheidest, nachdem du zweimal in Folge bei der Weltmeisterschaft das Viertelfinale verpasst hast. Und ja, auch im Gespräch mit Christian Künast, dass dann wieder, also bei Olympia kam dann wieder Platz 6, und das ist schon was mich tatsächlich dann einfach stört. Und da finde ich auch gut, dass natürlich dann sofort, dass dann sofort eingehakt wird, weil also dann wieder jetzt, also es waren einfach drei, wie war deine Formulierung? Drei nicht zu viel.
Durchwachsende Turniere, habe ich gesagt.
Ja, genau.
Und da wird dann gesagt bei Olympia, ja, wir sind doch Sechster geworden, Verbandsziel erreicht. Dann habe ich aber gesagt, naja, er hat gegen Lettland verloren, gegen die Slowakei verloren, gegen die Großen gar keine Chance, wobei es ja sogar nur ein Großer war. Also Spiele gewonnen bei den letzten beiden Turnieren wurden gegen Dänemark, Frankreich, Ungarn, Großbritannien und Österreich. Das sind die einzigen Siege bei den letzten beiden großen Turnieren, die die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gespielt hat. Und ich will gar nicht sagen, dass diese Mannschaften bei diesen Turnieren nichts verloren hätten. Gar keine Frage, sie gehören dahin. Wenn sie sich qualifizieren, spielen sie mit, alles in Ordnung. Aber man darf auch mal ein Team schlagen, was ein bisschen prominenter besetzt ist, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Wir schauen natürlich jetzt auf dieses Mittagsspiel von Lettland gegen Ungarn. Noch einmal, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Ungarn gewinnen, denn Lettland hat ja auch selber das Ziel, ins Viertelfinale zu kommen. Und also die Tür ist offen, man muss nur noch durchgehen, aus lettischer Sicht. Und Ungarn hat den Klassenerhalt gesichert. Also insofern ist das normalerweise, das wäre eine Sensation, wenn Lettland dieses Spiel nach 60 Minuten
verliert. Ich sag dir, die gewinnen das und am Samstag sitzen wir hier und sagen, tja, Deutschland ist im Finale, müssen wir alle Abbitte leisten. Naja, ich glaube doch nicht.
Dann würde im Viertelfinale Kanada kommen. Mal schauen, was das geben würde.
Das ist überhaupt kein Problem.
Natürlich läuft die Weltmeisterschaft weiter und läuft natürlich auch unser Projekt weiter. Ihr könnt es auch weiter unterstützen. startnext.com/WM-2026. Wir veröffentlichen heute dann auch nochmal die drei Gedanken, oder die sind schon veröffentlicht, zu diesem Spiel gegen Großbritannien. Und es gibt nochmal einen längeren Text von dir auch zur Zukunft von Harry Kreis. Also, die Weltmeisterschaft geht weiter mit dem Viertelfinale, mit den K.O.-Spielen, mit auch nochmal einem längeren Blick auf das Schweizer Eishockey, ja, wenn die K.O.-Phase rum ist, können wir auch nochmal schauen, ja, wie da so die Stimmung ist, was möglich ist. Und ja, da haben wir noch einen speziellen Gesprächspartner gehabt, ne?
Du meinst für unser Schweiz-Projekt?
Ja, ja, klar.
Also Projekt für unseren Schweiz-Podcast. Ja, ja. Ich habe mit Matthias Seeger gesprochen. Es gab nämlich das Swiss Hockey Legends Game. Also man muss sagen, hier gibt es ja auch wieder diese große Fanzone. Und die ist wirklich spektakulär groß. Und obwohl die so groß ist, muss sie jetzt geschlossen werden bei einem Schweiz-Spiel wegen Überfüllung. Weil da tausende Fans waren. Und diese Fanzone kennt auf jeden Fall zwei so synthetische Eisflächen, so Plastikeis. Ne? Das soll erst natürlich so ein bisschen in die Zukunft weisen. Gleichzeitig sollen da aber auch Fans einfach Eishockey spielen, also Eis in Anführungszeichen. Du kannst einfach hingehen, dir kostenlos Schläger und so. Ja, es sind Schlittschuhe, aber die haben unten keine Kufe, sondern so ganz kleine Rollen. Und dann kannst du ein bisschen Eishockey zocken. Und jetzt war da das Swiss Hockey Legends Game. Da sind halt so alte Recken, die viele National- oder oft eine lange Nationalmannschaft, viele Länderspiele gemacht haben, haben das gegeneinander gezockt. Und dann konnte man da hingehen und dann mit den Leuten reden. Und ich habe mir mal Matthias Seeger geschnappt, der immerhin 300 Länderspiele für die Schweiz gemacht habe. Und mit dem habe ich dann mal darüber gesprochen, wie er denn so die aktuelle Generation sieht, ob er da schon gern noch irgendwie da noch mitspielen würde und was er denkt, was denn so drin ist. Und vor allen Dingen, was kommt nach der goldenen Generation? Wie sieht denn in der Zukunft so für die Schweiz aus? Und das alles werden wir euch dann in unserer Sonderausgabe, die dann nur an die Crowdfunding-Unterstützer geht, werden wir euch das mal präsentieren. Wir haben ja auch noch gesprochen mit Timo Meyer, mit Nico Hischier oder Hischier. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Die Schweizer sagen, manche sagen Hischier, manche sagen aber Hischier auch. Also ich sage auch Hischier, ganz klar. Ja, mit dem Trainer Kadir haben wir auch kurz gesprochen. Also ne, da kommt noch einiges auf euch zu. Wie gesagt, wir machen dann eine Sonderausgabe zur Schweizer Mannschaft und zum Schweizer Eishockey.
Genau, hören könnt ihr, wenn ihr bei startnext.com/WM-2026 mit mindestens 5 Euro da dabei seid. Insgesamt unterstützt ihr auch das Projekt und unterstützt natürlich ja, unsere Arbeit hier bei dieser WM, auch für diesen Podcast, der frei zu hören ist. Grüße nach Zürich und danke an Bernd Schwickerath.
Sehr gerne, Herr Fetzer. Ich mache kurz die Hausaufgaben.
Fängst du mit Mathe an oder was?
Ich weiß gar nicht.
Ich müsste mit Mathe anfangen eigentlich.
Ja, das kann man doch vielleicht abschreiben. Ne? So ein Aufsatz abschreiben ist immer schwer.
Ja, das stimmt.